Vino mit dem Doc. Der Gesundheitstalk zum Anstoßen.
Gesundheit hat mit Lebensfreude zu tun und es geht uns darum, wie werde ich alt in einem guten und gesunden Zustand und habe Freude am Leben. Und Wein gehört zur Lebensfreude, zumindest für mich, mit dazu.
Euer Podcast für ein genussvolles, langes und gesundes Leben voller Spaß und Lebensfreude. Mit Dr. Jan.
Ich sehe mich als Gesundheitscoach.
Und Katharina Gulaikow.
Stechend, hämmernd, dumpf, manchmal nur kurz, manchmal auch langanhaltend. Kopfschmerzen gibt es in allen Arten und Weisen und es ist sehr, sehr häufig. Eine Zahl, die ich gefunden habe, 54 Millionen der Deutschen, also ziemlich viele, wenn wir von, wie viel sind es aktuell, 83 Millionen oder so? 85 Millionen, also 54 Millionen der Deutschen leiden immer wieder oder auch dauerhaft an Kopfschmerzen. Lieber Doc, natürlich müssen wir das Thema ganz oben aufs Tableau heben. Wie oft haben Sie in Ihrem Berufsalltag hier in der Praxis mit diesem Thema zu tun?
Ich denke tagtäglich. Also ich denke, es ist tagtäglich entweder bei einigen Patienten das alleinige Thema oder zumindest mit Thema. Und ich sage auch ganz offen, ich kenne selber Kopfschmerzen, ich habe selber unter bestimmten Situationen Kopfschmerzen. Ich habe kein Staatsexamen ohne Kopfschmerzen gemacht. Also insofern bin ich da nicht nur Theoretiker, sondern auch Praktiker.
Über 200 verschiedene Formen, das sind ja wahnsinnig viele. Wenn jemand zu Ihnen in die Praxis kommt und sagt, ich habe Kopfschmerzen, was ist Ihre erste Frage?
Die Frage kann man gar nicht so beantworten. Also ich versuche es vielleicht doch. Haben Sie das erste Mal Kopfschmerzen oder wie lange kennen Sie Kopfschmerzen? Weil davon abhängt, was man an Diagnostik macht, also oder machen muss.
Die Sorten sind von Spannungskopfschmerzen bis, das fand ich einen sehr interessanten, habe ich noch nie vorgehört, Gewichtheberkopfschmerz. Wahrscheinlich die bekannteste Migräne, kommen wir später drauf zu sprechen. Die Spannungskopfschmerzen, die werden Ihnen wahrscheinlich auch häufig begegnen.
Sie haben es ja schon gesagt, wir haben zwei wesentliche Arten von Kopfschmerzen oder zwei Hauptarten, einmal den Spannungskopfschmerz und die Migräne. Es gibt diverse Arten von Kopfschmerz noch mit diversen Unterarten, aber die beiden häufigsten sind Spannungskopfschmerz bzw. Migräne, die im Übrigen auch oft sozusagen parallel auftreten. Also viele Kopfschmerzpatienten kennen sowohl das eine als auch das andere.
Wie sieht denn so ein Spannungskopfschmerz aus?
Also ein Spannungskopfschmerz ist, wie der Name schon sagt, ein Kopfschmerz, der eben mit einer Spannung, mit Druck im Kopf auftritt. Wir können es ja mal andersrum machen. Wir können ja mal mit der Migräne anfangen und dann den Spannungskopfschmerz davon differenzieren. Die Migräne ist meistens ein einseitiger Kopfschmerz, ist ein Kopfschmerz, bei dem es pocht im Kopf, bei dem es hämmert, richtig pulsartig. Ist ein Kopfschmerz, der unter Belastung zunimmt, bei dem Belastung fast unerträglich ist. Ist ein Kopfschmerz, bei dem die Patienten oft Licht nicht ertragen können, Lärm nicht ertragen können. Es ist ein Kopfschmerz, der oft sich auch ankündigt durch eine sogenannte Aura. Eine Aura ist also eine Phase vor dem Kopfschmerz. Das kann sein ein Augenflimmern, das kann sein ein Missempfinden. Und Migränepatienten, die ja in der Regel ihre Migräne kennen, wissen dann schon, okay, jetzt kriege ich gleich eine Migräne. Ein Spannungskopfschmerz ist ein Kopfschmerz, der oft im ganzen Kopf ist, der nicht unbedingt stärker wird unter Belastung, der nicht unbedingt hämmert. Etwas vereinfacht kann man sagen, der Spannungskopfschmerz ist der angenehmere Kopfschmerz. Also natürlich auch ein unangenehmes Gefühl im Kopf. Manch ein Patient beschreibt das wie eine Schraubzwinge. Mein Kopf ist wie in einer Schraubzwinge. Aber die Migräne, was die Migräne so unangenehm macht, ist dieses Hämmern, dieses Pochen, dieses bei jeder körperlichen oder schon kleinsten seelischen Belastung wirklich zunehmende Pulsieren im Kopf, dieses, als ob jemand von innen mit einem Hammer gegen die Schädeldecke schlägt. Das hat der Spannungskopfschmerz eben nicht.
Was passiert denn in meinem Kopf, wenn er wehtut?
Ja, das ist eine gute Frage, die wir eben nicht richtig beantworten können. Wir haben eine relativ, also wenn ich wir sage, meine ich die Medizin. Die Medizin hat eine relativ klare Vorstellung, was bei Schmerzen, bei einem normalen Schmerz passiert. Also wenn Sie sich beispielsweise den Finger schneiden, warum Ihnen dann der Finger wehtut, dass da eben an den Nerven es zu einer Verschiebung kommt, des Nervenpotenzials sozusagen. Da haben wir eine relativ konkrete Vorstellung. Was wirklich beim Kopfschmerz passiert, ist eben bis heute nicht klar, deswegen ist eben auch die Ursache nicht klar, und das macht auch durchaus die Therapie schwierig. Man geht davon aus, dass Entzündungsprozesse eine Rolle spielen im Kopf. Dann ist natürlich die Frage, was fördert Entzündungen? Stress, Nahrungsmittel, Menstruationsblutung, das sind so bestimmte Situationen, unter denen Migräne auftritt. Ich mache nochmal einen Schritt zurück. Entzündung hatten wir ja schon mal in einem der vorhergehenden Podcasts. Entzündungsprozesse können an den verschiedensten Stellen in unserem Körper auftreten und können eben durchaus auch durch, sagen wir mal, emotionale Dinge hervorgerufen werden. Durch Stress, durch Druck. Ich habe ja eingangs gesagt, ich habe keine große Prüfung ohne Kopfschmerzen gemacht. Das ist natürlich eine Stresssituation. Und das kann eben durchaus auch Entzündungsprozesse generieren. Das ist übrigens etwas, was ich auch oft von Patienten höre. Wenn große Belastungen da sind, wenn Prüfungen vor der Tür stehen, wenn schwierige Gespräche im Betrieb da sind. Also ich wiederhole mich, typische Stresssituation, dass daneben Migräne auftritt.
Ab wann muss ich zum Arzt gehen? Also was mache ich? Sagen wir, ich bin jetzt nicht so der typische Kopfschmerzpatient, der jetzt relativ häufig damit Probleme hat. Wenn ich mal Kopfschmerzen habe, dann lasse ich die erstmal links liegen. Wenn sie doller werden sollten, würde ich vielleicht mal eine Tablette einwerfen. Was muss ich denn machen? Wie passe ich da gut auf mich auf?
Also wenn Sie hin und wieder mal ein bisschen Kopfschmerz haben und möglicherweise auch am Abend vorher noch was getrunken haben und das dann schon wissen, Gott, ich habe also ein, zwei Mal im Jahr so ein bisschen Kopfschmerz an sich, das ist das nicht wild, brauchen Sie auch nicht zum Arzt zu gehen. Wenn es aber für Sie ein Thema wird, ein Thema heißt, wenn ein Kopfschmerz immer wieder auftritt und durchaus auch das Leben, den Alltag negativ beeinflusst, schwieriger macht, dann sollten Sie zum Arzt gehen, wobei ich unterstelle, dass der Durchschnittsdeutsche dann von sich aus auf die Idee kommt, zum Arzt zu gehen. Zum einen, um sicher zu sein, dass eben nichts anderes oder keine andere Erkrankung den Kopfschmerz verursacht, wie beispielsweise Bluthochdruck, wie beispielsweise Blockaden in der Halswirbelsäule, wie beispielsweise auch durchaus Dinge im Kopf. Also um sicher zu sein, dass nichts anderes vorliegt. Man lässt dann also beim Arzt oder der Arzt macht dann eine entsprechende Diagnostik. Und natürlich auch unter der Frage, was habe ich denn nun für eine Art von Kopfschmerz? Und dann als dritte Frage beim Arzt, was kann ich machen? Also ich wiederhole nochmal, zum Arzt sollten Sie und werden Sie auch dann gehen, wenn Sie merken, dass der Kopfschmerz so häufig auftritt, dass er Ihren Alltag beeinflusst und dass er Ihre Lebensqualität verschlechtert.
Wenn das nur ab und zu passiert, kann ich aber einfach eine Tablette einwerfen und ist wieder okay?
Ja, also wenn Sie ein bis zwei Mal im Jahr Kopfschmerzen haben und nicht sonderlich beeinflusst sind, keine sonderlichen Probleme damit haben, dann werfen Sie eine Tablette an oder brauchen vielleicht auch nicht mal eine Tablette und dann ist das gut.
Was wäre alternativ, damit es wieder weggeht?
Rausch ausschlafen.
So, wo Sie das Thema jetzt schon zweimal ansprechen, ich wollte es eigentlich zum Schluss machen, weil ich finde, das ist eine Frage, die man bei Kopfschmerzen unbedingt stellen muss. Warum habe ich Kopfschmerzen nach einer durchzechten Nacht?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich gestehe, ich kann die Frage gar nicht richtig beantworten. Ich würde mich jetzt so ein bisschen rauswinden und würde sagen, ja,
das können sehr gut.
Genau, das kommt natürlich zu Elektrolytverschiebungen und die Blutgefäße werden weitgestellt durch Alkoholkonsum und so weiter. Wahrscheinlich ist das aber eine Erklärung, die zu kurz springt. Auch da werden ganz viele Prozesse eine Rolle spielen und ich unterstelle auch mal, dass auch das nicht erforscht ist bis heute. Ja, Punkt. Also ich muss diese Frage etwas unbefriedigt beantworten.
Dann bringe ich Sie doch gleich noch mehr zum Schlingern. Man sagt ja hier nach schlechtem Fusel, ne, kriege ich auch eine Birne im Kopf. Das ist ja jetzt unser Weinthema. Woher kommt das?
Ja, Sie bringen mich echt in Schlingern. Also wird natürlich, also ist ja keine Frage, das kann man natürlich ganz leicht beantworten. Gefäßweitstellung und schlechter Fusel verändert die Elektrolyte noch stärker. Nein, also Scherz beiseite, in der Tat schwierige Frage und Sie sehen daran, zum Kopfschmerz ist eben vieles in der Entstehung nicht erklärt und ich habe keine adäquate Antwort dafür. Ich empfehle nur, trinken Sie vernünftigen Alkohol. Ich habe übrigens letztens, wenn ich das noch sagen darf, ich habe letztens mit Freunden einen wunderbaren Champagner-Empfang erlebt und wir haben relativ viel getrunken und nächsten Tag keinen Kopfschmerz gehabt. Und der nächste Tag war ein Montag und ich habe mühelos arbeiten können und habe mir so von denen, mit denen ich diese Feier verbracht habe, auch erzählen lassen, die konnten auch mühelos arbeiten, hatten alle keine Kopfschmerzen. Also ich habe keine adäquate Antwort, aber eine Empfehlung, wenn Sie Alkohol trinken, dann trinken Sie vernünftigen, trinken Sie einen in einer guten Qualität.
Das ist der kurze Einblick in das harte Leben eines Arztes an dieser Stelle. Aber wir können es vielleicht wirklich darauf zurückführen lassen, gute Lebensmittel an sich sind ja sowieso immer besser für unseren Körper. Vielleicht geht das unter diese Prämisse. Kurze Unterbrechung. Weil ich das nicht so stehen lassen wollte, habe ich einfach mal Dr. Google gefragt, wie das denn mit dem Kater und dem Kopfschmerz zusammenhängt. Und da gibt es verschiedene Gründe. Der Alkohol an sich ist gar nicht das Problem und führt nicht zum Kater, sondern seine noch giftigeren Abbauprodukte. Die bringen unsere lebenswichtigen Funktionen des Körpers durcheinander. Damit ich das richtig mache, gucke ich hier nochmal drauf. Also das sind zum Teil toxische Stoffe, zum Beispiel Acetaldehyd oder auch Formaldehyd. Von dem hat man ja schon mal gehört. Den Fusel wollten wir noch erklären. Das ist sehr schön. Es gibt nicht nur den Fusel an sich, sondern wirklich sogenannte Fuselalkohole. Also wie man sie in schlechteren, günstigeren Weinen zum Beispiel findet. Die sind schwerer abzubauen und führen dadurch zum Kopfschmerz. Ursache für die Austrocknung, warum wir also so viel Wasser brauchen, wenn wir Alkohol trinken, das fand ich sehr schön, als ich das gelesen habe, liegt daran, dass wir einfach irgendwann ziemlich viel Pipi machen müssen. Man kennt das wahrscheinlich, ne? Beim Biertrinken gerade einmal angefangen mit Pipi, geht man immer wieder. Das hat mit dem Botenstoff Vasopressin zu tun. Weil eigentlich ist es innerhalb des Körpers ziemlich gut ausgeklügelt, das System aus Sensoren und eben diesem Botenstoff Vasopressin, der dafür sorgt, dass unser Wasserhaushalt hinkommt. Wir geben bei Durst nur das Nötigste an den Urin ab, bei Überfluss hingegen mehr. Nun kommt es dazu, dass der Alkohol die Freisetzung des Hormons Vasopressin bremst oder hemmt. Und das führt dazu, dass unsere Nieren völlig unkontrolliert Urin produzieren. Sprich, wir gehen ganz auf Pipi, verlieren zu viel Wasser, das fehlt unserem Körper und schwupps ist der Kopfschmerz da. Also nicht vergessen, wenn es mal ein feuchtfröhlicher Abend ist, ordentlich Wasser zwischendurch trinken, dann ist das mit dem Kater am nächsten Morgen vielleicht nicht mehr ganz so wahrscheinlich. So, und jetzt wieder rein, weiter geht's. Viel Vergnügen. Wir wollen aber wieder ernst werden bei der Thematik, weil Kopfschmerzen, wir haben es gesagt, betrifft sehr viele Leute. Und die es haben, ich kenne auch Leute echt, die seit Jahren, Jahrzehnten mit Migräne zu kämpfen haben, deren Leben ist ja wirklich negativ beeinflusst. Also es wird ja wirklich schwierig, man kann nicht arbeiten gehen, muss sich zurückziehen, dunkle Räume, all diese Geschichten. Wenn Sie zum Beispiel einen Migränepatienten haben oder eine Migränepatientin, werden Sie bestimmt haben, was macht man da? Es gibt ja, ich weiß, auch das ist nicht endgültig erforscht. Was ist so der erste Versuch, mit dieser Krankheit umzugehen?
Also der erste Versuch ist darin, das mag jetzt nochmal etwas frustrierend klingen, Tagebuch zu führen. Um eben rauszukriegen, gibt's eine Systematik. Ja, also hat die Frau zum Beispiel Migräne kurz bevor sie die Regelblutung kriegt? Oder hat der Schüler regelmäßig Migräne vor der Lateinarbeit oder vor einem bestimmten Lehrer? Und so weiter. Also das erste ist eben in der Tat ein Tagebuch zu führen. Das macht man im Übrigen auch in der Art, dass man bei den Tagen, an denen man Migräne hat, die Intensität der Migräne aufschreibt. Auch das kann durchaus spannend sein. Zu welchen finde ich eine Systematik für leichte Kopfschmerzen / Migräne und finde ich eine Systematik für mittelschwere oder schwere Kopfschmerzen / Migräne. Also das ist das Erste. Ein Versuch, den ich immer unternehme, ist Magnesium. Und ich habe also bestimmt, also ich schätze jetzt mal, ein Viertel bis ein Drittel meiner Kopfschmerzpatienten, die sagen, jawohl, die Kopfschmerzen werden weniger. Das heißt, ich habe weniger Attacken und die Attacken sind besser zu ertragen. Also Magnesium-Einnahme, ich würde dann sogar mal den Magnesiumspiegel vorher im Blut testen. Da braucht man allerdings einen Arzt oder einen Therapeuten, der den Wert interpretieren kann, weil der Magnesiumspiegel soll im oberen Drittel des Normbereiches liegen. So, dann können Sie völlig unbedenklich 400 oder auch 800 Milligramm oder sogar 1 Gramm Magnesium einnehmen, Klammer auf, Magnesium verursacht irgendwann Durchfall, das muss man wissen, Klammer zu, aber solange Sie keinen Durchfall kriegen, können Sie also locker 800 Milligramm bis 1 Gramm Magnesium am Tag nehmen, das ist das Erste. Das Zweite, das kann man durchaus auch parallel machen, es gibt eine vitaminähnliche Substanz, Q10 heißt die, Coenzym Q10, 100 Milligramm am Tag würde ich ruhig gleich mit dazu nehmen. Parallel das Schmerztagebuch, den Kopfschmerzkalender führen. Natürlich auch mit eintragen, wann Sie mit dem Magnesium bzw. dem Coenzym Q10 angefangen haben. Und dann werden Sie auch nach einer gewissen Zeit sehen, habe ich einen Effekt oder habe ich keinen.
Sie sind ja kein Fan von Tabletten. Da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Wie sieht es im Fall von Kopfschmerz / Migräne aus?
Ja, komm so ohne Medikamente nicht aus. Also ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie eine Kopfschmerztablette eingenommen. Es gibt verschiedene Medikamente, verschiedene Kopfschmerzmedikamente, die gut wirken. Das muss man vom Prinzip austesten. Also jeder Patient muss das für sich austesten. Es gibt also verschiedene Arten, angefangen von Paracetamol über Ibuprofen bis hin zu Metamizol. Und bis hin zu den sogenannten Triptanen. Das ist eine ja mittlerweile gar nicht mehr so neue Medikamentengruppe, die ausschließlich bei Migräne eingesetzt werden kann. Also wie gesagt, das muss man als Patient ausprobieren. Bitte in Absprache mit seinem Arzt. Und dann wird man ein, zwei Medikamente finden, die eben gut wirken. Und die kann man dann gut einnehmen. Ist überhaupt keine Frage. Es gibt noch eine sogenannte Prophylaxetherapie, also eine Vorbeugungstherapie. Die würde ich mit einem Neurologen absprechen. Also ein chronischer Kopfschmerzpatient wird auch nicht nur von seinem Hausarzt betreut werden, sondern wird irgendwann auch mal den Neurologen aufsuchen. Der Hausarzt würde ihn in der Regel einmal zum Neurologen zur Mitbehandlung schicken. Und wenn die Kopfschmerzattacken also wirklich so häufig sind und so unangenehm sind und so den Alltag beeinträchtigend sind und das Magnesium und das Coenzym Q10 eben nicht die gewünschte Wirkung gebracht haben, dann kann es sinnvoll sein, ein Medikament zu nehmen, dauerhaft zur Vorbeugung. Das sind dann oft sogenannte Beta-Blocker.
Was kann ich alternativ nehmen? Gibt es Naturheilmittel, mit denen ich gegen Kopfschmerz vorgehen kann? Mir wurde früher mal gesagt, trinken Espresso mit Zitrone drin. Habe ich gemacht, weiß nicht, ob es geholfen hat.
Also ein guter Therapieansatz ist mal wieder trinken, trinken, trinken. Es gibt durchaus auch einen Zusammenhang zwischen zu wenig Trinken und Kopfschmerzen. Probieren Sie das aus, gucken Sie kritisch, wie viel Flüssigkeit trinke ich, komme ich wirklich auf 2 Liter Wasser bitte am Tag oder nicht. Meine Erfahrung zeigt immer wieder, dass die Menschen oder viele Menschen die Menge, die sie trinken, höher einschätzen, als sie tatsächlich ist. Kaffee, ja, Kaffee hilft bei Kopfschmerzen, ist zumindest auch ein Versuch. Das kann man uns relativ einfach erklären. Kaffee führt ja zu einem Zusammenziehen der Blutgefäße und über diesen Weg hilft er eben auch gegen Kopfschmerzen. Und Klammer auf, jetzt komme ich nochmal kurz auf den Alkohol zurück, nachdem Sie mich vorhin gefragt haben. Wahrscheinlich wird Alkohol oder ziemlich sicher wird Alkohol eben auch dadurch Kopfschmerzen verursachen, dass er Blutgefäße weit stellt. Ja, so Klammer zu. Zurück zu dem, was kann ich machen? Was Sie natürlich machen können, ist Entspannung. Kopfschmerz ist ja ein Druck im Kopf. Und nicht umsonst habe ich ja vorhin gesagt, dass viele Menschen Kopfschmerzen oder eben auch Migräne haben in Prüfungssituationen, vor unangenehmen Gesprächen, vor unangenehmen Entscheidungen und so weiter. Also Situationen, die Druck in unserem Leben verursachen. Und wir sind ja heute in unserer Gesellschaft so gepolt, dass viele Menschen viel Druck haben, regelmäßig Druck haben. Also was wird helfen? Entspannungsübungen. Und ganz hervorragend hilft Yoga. Da gibt es mindestens eine wissenschaftliche Studie, also eine kenne ich, möglicherweise gibt es noch mehr wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Yoga die Häufigkeit von Migräne reduziert, weil Yoga einfach etwas ist, was massiv entspannend wirkt, was massiv die Seele positiv beeinflusst. Aber Sie können auch andere Entspannungstechniken ausprobieren. Also Sie können auch ohne Medikamente eine ganze Menge Dinge machen, um die Migräne erträglich zu gestalten für sich.
Genau, ich habe auch noch so Sachen gelesen wie progressive Muskelentspannung. Ich glaube, das geht dann mit dem Yoga gleich, eine Dehn- und Lockerungsübung, Bewegung. Was ich auch noch gelesen habe, da kann ich nichts mit anfangen, dafür habe ich Sie, Neurostimulatoren. Was ist das?
Sie haben sich heute vorgenommen, mich hier in Schlinger zu bringen.
Absolut, mein Job. Knallhart recherchiert,
super. Also ich kann das nur versuchen zu übersetzen, ich kenne das nicht. Neurostimulatoren, also Neuro sind ja Nerven, klingt danach, dass Nerven stimuliert werden sollen. Könnte mir vorstellen, es gibt sogenannte Tensgeräte, die Nerven aktivieren. Möglicherweise ist es etwas in diese Richtung. Kann ein Therapieversuch sein, wobei ich mir jetzt gerade überlege, bei diesen Tensgeräten, also wenn das damit gemeint ist, da muss man Elektroden aufkleben, das sieht im Alltag auf der Stirn vielleicht ein bisschen doof aus. Also ich will das mal gar nicht ins Lächerliche ziehen. Es gibt eine ganze Menge Therapieansätze, sicherlich auch alternativer Therapieansätze. Und wenn jemand also in irgendeiner Form Nerven stimuliert, irgendein Therapeut und damit gute Erfahrung hat und Sie davon hören, probieren Sie das aus. Und es gibt immer wieder Patienten, die auf solche Dinge positiv ansprechen und dann ist das für Sie genau das Richtige.
Meine Mama ist auch Migränepatientin. Ich weiß nicht, ob das noch ein Feld ist, was noch betrieben wird. Der wurde mal die Gehirnströme, ich kann das jetzt nicht richtig wissenschaftlich sagen, gemessen. Ich glaube, im gesunden Zustand und dann in Musik umgesetzt. Und dann hat sie sich das aufsetzen sollen, wenn sie Migräneattacken hat. Schon mal davon gehört? Nein.
Nein, habe ich noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie das funktionieren soll, nämlich mental. Das ist natürlich etwas, was den Geist beeinflussen soll. Und einmal mehr, es scheint übrigens ein kluger Ansatz. Also spontan würde ich sagen, jawohl, kenne ich nicht, aber leuchtet mir ein und erscheint mir auch klug, weil der Mensch ja eben aus Körper, Geist und Seele besteht und zwar immer. Er ist ja immer, der Mensch ist immer, wenn man ihm gerecht werden will, ganzheitlich zu sehen. Das gilt natürlich auch für Kopfschmerzen. Und die Vorstellung, wir behandeln Kopfschmerzen sozusagen mental, wenn ich eine bestimmte Vorstellung habe, wenn ich Schmerz sozusagen umwandeln soll, transformieren soll in Musik, also in etwas Positives, kann ich mir vorstellen, dass es zumindest ein vernünftiger Ansatz ist. Also wenn Sie Kopfschmerzpatient/Patientin sind, dann recherchieren Sie ruhig auch mal im Internet, was es in alternativen Varianten gibt. Hören Sie im Bekanntenkreis rum. Es gibt verschiedene Ansätze, die es lohnt auszuprobieren.
Pfefferminzöl. Das nächste aus meinem Kopfschmerzlexikon stand in ganz, ganz vielen, wo Sie die Foren gerade ansprechen, Foren, so auf die Schläfen und so. Also was, wie ich Pfefferminzöl, verbinde ich mit was Erfrischendem, was gut Riechendem und das macht den Kopfschmerz weg?
Naja, wird ähnlich funktionieren wie die Musikgeschichte, erscheint mir aber deutlich schwächer zu sein. Nein, es macht die Kopfschmerzen nicht weg nach meiner Erfahrung oder auch von dem, was ich von Patienten höre, aber es kann sicherlich Kopfschmerzen angenehmer machen. Also wenn Sie einen Migräneanfall haben und wenn Sie den behandeln und zu Hause liegen, machen Sie sicherlich keinen Fehler, sich das Minzöl auf die Stirn zu schmieren, wenn Sie den Geruch angenehm finden. Es wärmt die Stirn, es macht damit lockerer, es lockert die Muskulatur. Und das ist sicherlich angenehm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie damit einen Migräneanfall in den Griff kriegen.
Ich merke schon, es gibt viele Ansätze, es wird viel getan. Sie haben schon gesagt, es ist noch nicht endgültig erforscht. Wir wissen ja, unser Gehirn ist ein sehr, sehr komplexes Ding, wo noch viel passieren wird. Ich glaube, wir müssen noch mal festhalten, einmal Migräne, scheiße, wenn ich es habe. Ich glaube, so direkt darf ich das an dieser Stelle mal sagen. Kopfschmerz gibt es in unterschiedlichen Varianten. Das habe ich jetzt schon verstanden. Wenn ich einmal Migräne habe, habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Sie kennen das schon. Werde ich es dann immer wieder haben oder kann ich es auch wieder loswerden?
In der Regel werden Sie, wenn Sie Migräne-Patient sind, werden Sie immer wieder Migräneanfälle haben. Verschiedene Patienten haben Migräneanfälle unterschiedlichem Ausmaß. Es gibt Patienten, die haben alle paar Monate mal einen Migräneanfall und der ist dann auch nur von leichter Art. Es gibt Patienten, die haben es mehrmals im Monat und dann auch über mehrere Tage. Also die Bandbreite ist relativ groß. Migräne kann im Laufe des Lebens auch mehr oder weniger werden, aber man kann eben eine ganze Menge machen. Wir haben ja jetzt eine ganze Menge schon aufgezählt. Beginnend mit dem Besuch beim Arzt, um erstmal eine klare Diagnose zu haben. Was habe ich denn für eine Art von Kopfschmerzen? Habe ich wirklich eine Migräne? Und dann können Sie eben wirklich sehr viel machen. Angefangen vom viel Trinken, über Magnesium, über Q10, über Entspannungsübungen, bis hin zu alternativen Verfahren. Also Sie haben eine ganze Menge Möglichkeiten mit Erfolg, die Migräneattacken seltener zu bekommen und eben auch in ihrer Intensität zu vermindern.
Wenn ich Migräne habe, haben Sie auch gesagt, ist natürlich eine Therapiemöglichkeit, Tabletten zu nehmen. Wir wissen, jede Tablette hat mindestens eine Nebenwirkung. Wenn ich dann über Jahre, Sie sagen es teilweise in mehreren Anfällen im Monat, immer wieder Tabletten nehme, muss ich da aufpassen, dass ich irgendwann mal wechsle oder pausiere? Ja, wann wird es zu viel für mich?
Also zunächst mal werden Sie in Zusammenarbeit mit Ihrem Arzt verschiedene Medikamente ausprobieren und werden nachher ein, zwei finden, die zu Ihnen passen. Problem kann sein, wenn Sie eben sehr häufig Kopfschmerzen haben und Medikamente ohne Absprache mit Ihrem Arzt einnehmen, dass irgendwann das Medikament selber Kopfschmerzen verursacht. Man nennt das in der Tat eine Kopfschmerzinduktion durch das Medikament. Also scheinbar schizophren, die Kopfschmerztablette verursacht selber Kopfschmerzen. Wenn Sie jeden Tag ein Kopfschmerzmedikament einnehmen, kriegen Sie irgendwann durch das Medikament Kopfschmerzen. Und das ist fatal, weil Sie das als Patient in aller Regel nicht registrieren. Sie haben Kopfschmerzen, nehmen das Medikament ein. Das Medikament verursacht Ihnen wieder Kopfschmerzen, worauf Sie das Medikament einnehmen und so weiter und so weiter. Und das ist für Patienten ganz, ganz frustrierend, wenn sie dann darauf angesprochen werden. Ich habe diesen Fall wiederholt in meiner Praxis gehabt, weil sich dann ja die Frage stellt, was mache ich denn als Doktor, wenn du mir jetzt hier erzählst, dass ich durch meine Tablette Kopfschmerzen bekomme, was mache ich denn dann? Und dann gibt es in der Tat nur eine Möglichkeit, absetzen das Medikament und Sie werden mehrere Tage Kopfschmerzen haben. Da müssen Sie dann durch, notfalls kriegen Sie eine Krankmeldung. Aber Seien Sie sich klar darüber, jedes Medikament kann Nebenwirkungen verursachen. Fragen Sie Ihren Arzt auch klar nach Nebenwirkungen. Medikamente können sinnvoll sein. Medikamente gegen Kopfschmerzen sind teilweise etwas sehr, sehr Positives. Aber seien Sie sich eben darüber im Klaren, dauerhafte Einnahme von Kopfschmerzmedikamenten können eben selber Kopfschmerzen verursachen. Nicht jeden Tag einnehmen, das ist die Botschaft.
Okay, und dann sich nach diesen zahlreichen Alternativen orientieren, die wir schon genannt haben.
Genau, sich an den zahlreichen Alternativen orientieren. Entscheidend ist, dass Sie als Kopfschmerzpatient sich und Ihr Beschwerdebild ernst nehmen und in der Tat nach verschiedenen Varianten suchen, auch Dinge ausprobieren. Eine Sache haben wir noch nicht genannt, die schieben wir jetzt nochmal mit ein. Wir haben ja einen wunderbaren Podcast über Darm gemacht, den ich Ihnen unbedingt empfehle, sich nochmal anzuhören, wenn Sie den nicht mehr ganz im Ohr haben. Und da haben wir in diesem Podcast die Darm-Hirn-Achse, Gut-Brain-Axis, die Darm-Hirn-Achse erwähnt. Natürlich gilt es auch für Kopfschmerzen. Alles, was im Kopf abläuft, kann auch aus dem Gehirn kommen. Deswegen ist es eine von den vielen Therapieoptionen, die Sie als Kopfschmerz-Migräne-Patient haben, ist auch eine Behandlung Ihres Darmes. Und wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, wie mache ich denn das, empfehle ich Ihnen gerne nochmal unseren wunderbaren Darm-Podcast.
Nochmal nachhören, da gibt es keinen kleinen Tipp an dieser Stelle.
Genau, das ist der kleine Tipp, den ich jetzt geben soll. Ja, eine Darmdiagnostik, eine Stuhldiagnostik, und in der Regel kann man den Darm wunderbar behandeln, ohne Medikamente, mit lebenden Darmbakterien und Vorstufen von Darmbakterien. Das ist in der Regel eine Therapie über mehrere Monate, sehr, sehr effektiv. Und ich sage auch das gern nochmal, ich empfehle genau genommen jedem Menschen, irgendwann im Laufe seines Lebens einmal eine Darmdiagnostik zu machen, weil der Darm eben nicht nur wichtig ist für Kopfschmerzpatienten, sondern etwas ganz, ganz Wichtiges ist auch, damit sie in einem gesunden Zustand möglichst alt werden.
Und die Langversion dann in der Darmfolge. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. So, jetzt haben wir den Darm. Eins, was mir da noch fehlt, Doc, und ich hätte eigentlich drauf gewettet, dass Sie von allein drauf kommen, ist die Halswirbelsäule. Da hängt ja unser Kopf nun mal dran, und ich weiß aus eigener Erfahrung, da kann auch ein Schmerz herkommen. Und wie sieht der aus?
Also indirekt habe ich die Halswirbelsäule natürlich schon erwähnt.
Direkt wäre auch super.
Dankeschön für die Blumen. Nämlich beim Stress. Denn Stress und Halswirbelsäule hängen zusammen, aber der Reihe nach. Sie haben zunächst mal völlig recht. Der Kopf ruht ja sozusagen auf der Halswirbelsäule. Und wir haben ganz viele Menschen heute mit Verspannung in der Halswirbelsäule, mit Verspannung in der Nackenmuskulatur. Und selbstverständlich kann das Kopfschmerzen verursachen. Ich gucke mir eigentlich bei fast jedem Patienten immer den Nacken mit an. Also wenn ein Patient zu mir kommt und was auch immer hat, wenn es zur Untersuchung kommt, gehe ich einmal um meinen Schreibtisch, stelle mich hinter den Patienten, lege meine Hände auf den Nacken des Patienten und mache mir ein Bild davon, wie angespannt oder eben auch nicht angespannt die Nackenmuskulatur ist. Bei den meisten Menschen ist sie angespannt. Die meisten Menschen sind angespannt und verspannt in unserer stressigen Zeit heute. Und das sind eben oft dann auch Kopfschmerzpatienten. So, also auf den Punkt gebracht, eine Verspannung in der Halswirbelsäule, in der Muskulatur an der Halswirbelsäule, kann Kopfschmerzen verursachen und ist ihrerseits eben oft die Folge von Druck im Alltag, von Stress, vielleicht auch von Unzufriedenheit und so weiter. Und so sind wir eigentlich am Ende beim ganzheitlichen Menschen. Der Mensch ist ganzheitlich. Das gilt auch natürlich für den Kopf und für Kopfschmerzen.
Bin ich verspannt, mache ich was?
Den Nacken behandeln, also auch hier natürlich wieder die Diagnose, ganz banal, Entspannungsübung, Yoga. Ich propagiere gern nochmal das Yoga, weil ich mache ja selber Yoga und bin fasziniert von der Kraft, die Yoga hat auf unseren Geist, auf Entspannung. Also Entspannungsübung, wie zum Beispiel, ich wiederhole mich, Yoga. Sie können natürlich sich auch massieren lassen oder meinetwegen auch Krankengymnastik machen. Bin ich genau genommen immer nicht so ein Fan. Ich weiß, die Patienten sind da in der Regel große Fans von. Doktor, gebt mir doch mal ein Krankengymnastikrezept. Das ist aber eigentlich nur eine mittelmäßig gute Idee, weil das nie an die Wurzel geht. Wenn der Nacken verspannt ist, weil ich Stress habe, weil ich Ärger habe, weil ich einen Beruf habe, der mir eigentlich keinen Spaß mehr macht, und ich lasse das massieren, dann wird natürlich der Nacken locker. Das hat dann auch einen positiven Einfluss auf die Muskulatur, aber ich gehe ja nicht an die Wurzel. Ich habe ja wieder Stress, ich habe wieder Ärger mit meinem Arbeitgeber und so weiter. Also, Sie können auch physiotherapeutisch etwas machen, aber bitte gehen Sie an die Wurzel, fragen sich, wo ist mein Stressproblem. Man kann natürlich auch bei Nacken noch mal ein bisschen tiefer gehen, die Wirbelsäule. Der Nacken ist ja oben sozusagen an der Halswirbelsäule. Die Halswirbelsäule wird ja unten, also nach unten fortgesetzt durch die Brustwirbelsäule und dann durch die Lendenwirbelsäule. Natürlich gibt es auch Erkrankungen oder Beschwerdebilder, bei denen die Wirbelsäule Seitausbiegungen hat, die eben nicht natürlich sind, was dann die Muskulatur unter Spannung bringen. Das sollte auch mit diagnostiziert werden. Und in aller Regel sollte ein chronischer Kopfschmerzpatient, der auch mit seiner Halswirbelsäule Probleme hat, zumindest auch einmal einen Orthopäden aufsuchen, um zu gucken, ist der Bewegungsapparat symmetrisch, hängt das Skelett sozusagen in der Symmetrie. Also auch das ist nochmal ein Therapieansatz.
Also eigentlich kann man schon sagen, man muss sich, wenn man Kopfschmerzen hat, durchaus schon den ganzen Körper anschauen. Ne? Wir hatten jetzt so vieles, ich glaube nur noch die Füße fehlen, aber sonst hätten wir immer so gut wie alle Teile des Körpers.
Also erstmal muss man sich immer den ganzen Körper angucken und nicht nur den ganzen Körper, sondern auch den ganzen Menschen, zu dem in der Tat von Kopf bis Fuß und Organen und die Seele gehören. Und im Übrigen haben Sie mit Ihrem wieder mal suffisanten, sehr scherzhaften Einwand mit den Füßen, haben Sie aber auch recht. Denn natürlich können auch Probleme an den Füßen zu einem veränderten Gangbild führen, was eben wiederum Probleme an der Wirbelsäule verursacht. Also insofern ist auch das korrekt. Wenn Sie Kopfschmerzen haben, gucken sich auch den Bewegungsapparat an und gucken sich natürlich die Halswirbelsäule an, aber nicht nur, sondern gucken sich die ganze Wirbelsäule an oder lassen sich die ganze Wirbelsäule angucken, lassen sich das Becken angucken, lassen sich die Gelenke, Knie und eben auch bis zu den Füßen angucken. Jawohl, ist völlig richtig.
Wir kommen zu einer Zusammenfassung, die diesmal aber auch was Präventives haben soll, was wir teilweise in Zusammenfassung auch schon mit drin haben. Aber ich glaube, wir haben noch nicht so ganz herausgestellt, was kann ich denn tun, um gar nicht erst Kopfschmerzen zu bekommen. Und ich glaube, da trifft sich viel wieder, was ich auch tun kann, wenn ich sie denn habe.
Also ich weiß nicht, ob Sie das jetzt gehört haben, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich habe einmal tief durchgeatmet, weil das eine ganz kurze Frage ist, die eigentlich eine ganz barocke Antwort nach sich zieht, also eine nach sich ziehen müsste. Ich versuche das aber relativ knapp. Es ist eigentlich, ich möchte sagen, immer wieder das Gleiche, wenn wir uns mit Gesundheit beschäftigen. Ernähren Sie sich vernünftig, das heißt, ernähren Sie sich möglichst natürlich, trinken Sie viel, das heißt 2 bis 2,5 Liter, dass Sie Wasser trinken, muss ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Das wissen Sie als regelmäßiger Hörer unseres Podcastes sowieso. Sehen Sie zu, dass Sie mental, also geistig in einer ausgeglichenen Haltung sind. Achten Sie darauf, dass Sie in Ihrem Leben selber stattfinden, dass Sie die Dinge machen, an denen Sie Freude haben. Sie dürfen sich fordern, Sie müssen aber auch immer wieder oder Sie sollten auch immer wieder zu einer Entspannung kommen. Und machen Sie natürlich Sport, weil auch das letztendlich zu einem ausgewogenen Körper-Geist-Verhältnis dazugehört. Das ist das, was man präventiv, also vorbeugend machen kann.
Und auch hilft, wenn man den Kopfschmerz schon erhalten hat.
Genau, jetzt kommen wir noch zum zweiten Teil. Also eigentlich nicht genau, sondern jetzt kommen wir noch zum zweiten Teil. Was kann ich machen, wenn ich Kopfschmerzen habe? Und mir ist im Übrigen im Laufe dieses Podcasts selber klar geworden, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Und das ist eigentlich für einen, also wir machen nochmal einen kleinen Schritt zurück. Eigentlich machen wir gerade nochmal 5 Schritte zurück. Kopfschmerzen sind etwas tierisch Unangenehmes. Migräne ist etwas tierisch Unangenehmes. Aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, erfolgversprechende Möglichkeiten, eigentlich immer Erfolg nach sich ziehende Möglichkeiten, diese Migräne und Kopfschmerzen zu vermindern, also seltener Migräne zu haben und seltener eben auch Migräneanfälle zu haben. Und es gibt eine ganze Bandbreite, die wir ja erwähnt haben, angefangen von Magnesium über Coenzym Q10, Yoga, Entspannungsübung, bis hin zu pharmakologisch wirksamen Medikamenten. Natürlich zählt das, was ich zur Vorbeugung von Kopfschmerz und Migräne gesagt habe, auch in der Therapie. Sehen Sie zu, dass Sie ein mental ausgeglichenes Leben haben, ernähren Sie sich vernünftig. Also mein Lieblingsthema, ich erwähne es auch gerne heute nochmal, essen Sie so wenig Zucker wie möglich. Zucker ist natürlich immer Schrott für den ganzen Körper. Trinken Sie genügend Wasser, ernähren Sie sich gut, machen Sie Sport, freuen Sie sich an der Liebe, freuen Sie sich an Ihrem Partner, haben Sie nette Freunde, sägen Sie unnette Freunde ab und so weiter.
Die Frage muss ich jetzt noch stellen. Q10 war mir bisher eigentlich aus Antifaltencremes oder Faltencremes bekannt. Wenn ich also jetzt Faltencremes benutze, da denke ich an eine Freundin, die sagte, wenn du erst damit anfängst, wenn du die Falten hast, ist es eh zu spät. Hilft Antifaltencreme gegen Kopfschmerzen?
Frau Gulak, Sie sind so niedlich. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon mal gesagt habe. Natürlich nicht, es sei denn, Sie lutschen sie. Nein, Entschuldigung, also bitte nehmen Sie das nicht ernst. Wir werden sofort wieder ganz ernst. Also,
müssen wir gar nicht.
Die nutzt natürlich nicht. Die Frage war ja auch nicht ernst gemeint. Sie nehmen natürlich Coenzym Q10 als Kapsel ein. Also erstmal Hut ab, dass Sie Coenzym Q10 überhaupt kennen. Damit haben Sie vielen schon mal was voraus. Nun sind Sie eine Frau. Frauen werden Coenzym Q10 eher kennen als Männer. Ich erlaube mir jetzt diesen kleinen Chauvinismus hier am Rande, weil Frauen eben häufiger Cremes benutzen. Männer tun das mittlerweile auch, werden sich aber nicht so gut auskennen bei den Inhaltsstoffen. Also, ob übrigens Coenzym Q10 wirklich gegen Falten ist, weiß ich gar nicht so genau. Würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen, weil ich ja eher der Meinung bin, dass wahre Schönheit von innen kommt. Und damit bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema Essen und Trinken.
So. Und da kommt mein Stichwort, gegen Falten trinken, sagt er immer.
Genau, trinken und genug. Und Frau Gulaikow.
Deswegen stellt er mir immer Wasser hin.
Genau, und Frau Gulaikow hat mir vorhin gesagt, dass das ein Problem für sie ist. Also ich würde mir eher etwas weniger teure Creme kaufen und dafür regelmäßig darauf achten, genügend zu trinken. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den Faden behalte. Wir waren beim Coenzym Q10. Also nehmen Sie ein vernünftiges Präparat, kaufen Sie ein vernünftiges. Und ich würde mir auch in der Tat kein Billigpräparat kaufen. Also, gehen Sie zu dem Apotheker Ihres Vertrauens und lassen sich da vernünftig beraten. Ich hoffe, dass der dann auch ein bisschen Ahnung von dem hat, was er Ihnen erzählt.
Genau, und wenn Sie die Cremes weglassen, haben Sie auch Geld dafür, sich die Kapseln zu kaufen und immer schön Wasser trinken. Wir kommen zu unserem Lieblingsteil am Schluss. Wir haben den Wein noch nicht direkt angesprochen, den Fusel aber schon. Da Sie sich mit Fusel ja nicht auskennen, weil Sie sind ja ein Genießer, konnten Sie mir auch diese Frage zum Kopfschmerz nicht beantworten. So genau, also Sie haben das sehr ansatzweise sehr schön gemacht mit dem, warum Fusel uns Kopfschmerzen bereitet. Sie wollen uns keine Kopfschmerzen bereiten, deswegen kein Fusel. Ich habe es den Bogen geschafft, obwohl er sehr weit gespannt war, doch noch zum Schluss zu führen. Was haben Sie uns mitgebracht heute?
Ja, Sie werden überrascht sein, Wein. Und zwar.
Nee, wirklich?
Doch, wirklich. Und zwar ein Weißwein. Und ich bin in der Tat mal ein bisschen in mich gegangen. Ich trinke sonst, ich bin ja eigentlich ein Rotweinfreund. Ich trinke auch Weißweine, aber nicht so gerne wie Rotweine. Und wenn ich Weißweine trinke, trinke ich meist einfache und leichte. Das passt auch zur Jahreszeit. Heute habe ich aber einen etwas komplexeren, einen Weißwein mit Charakter mitgebracht, ein Chardonnay aus Kalifornien, den man durchaus auch bei einer etwas höheren Temperatur trinken kann. Da Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, natürlich alle Podcasts gehört haben, wissen Sie, dass ich meine Weißweine ja gerne sehr kalt, genau genommen sogar etwas zu kalt trinke, gerne bei ungefähr 4 Grad. Diesen Chardonnay aus Kalifornien, der eben Charakter hat und der auch eine gewisse Komplexität hat, können Sie gerne bei 10 bis 12 Grad trinken. Warum? Je höher die Temperatur, umso mehr entfalten sich natürlich die verschiedenen Aromen. Je niedriger die Temperatur, umso mehr zieht sich ja logischerweise alles zurück. Man muss natürlich auf der anderen Seite wieder darauf achten, dass die Temperatur nicht zu hoch ist, sonst schlägt irgendwann der Alkoholgeschmack durch. Also diesen komplexen, wunderbaren kalifornischen Chardonnay trinken wir bei ungefähr 10 bis 12 Grad und genießen dazu auch etwas zu essen, wie zum Beispiel Käse oder eine wunderbare Pasta mit Pesto und natürlich ohne Fleisch, so wie Sie mich kennen.
Ich bin ja bisher immer fest davon ausgegangen, dass kalifornische Weine, sagen wir mal, eher so Discounter sind. Ist aber nicht so?
Ist ganz sicher nicht so. Ich gestehe aber, dass ich Ihr Vorurteil lange geteilt habe, nämlich bis ich das erste Mal in Kalifornien war. Ich habe in der Tat keine kalifornischen Weine bis dahin getrunken, aber aus einem ganz anderen Grund, weil ich ja eine Vorliebe für französische Weine habe. Und kalifornische Weine haben ja einen Nachteil. Die haben weniger Resveratrol als beispielsweise die französischen Weine. Und dann bin ich das erste Mal selber in Kalifornien gewesen, habe da dann naheliegenderweise auch kalifornische Weine getrunken und war total angetan. Und seither trinke ich die nicht regelmäßig, aber trinke eben durchaus auch gerne mal einen kalifornischen Wein.
Resveratrol müssen wir, glaube ich, noch einmal erklären für alle, die jetzt gerade erst eingestiegen sind bei unserem Podcast.
Resveratrol ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der in der Weintraube enthalten ist, also genau genommen direkt unterhalb der Schale der Weintraube. Und es ist, sekundäre Pflanzenstoffe sind ja das, was Pflanzen, Früchten und Gemüse ihre spezielle Farbe, ihren speziellen Geruch gegebenenfalls und ihren speziellen Geschmack geben. Und sie haben eine ganz, ganz, ganz hohe gesundheitsfördernde Potenz. Und das Resveratrol ist der einzige sekundäre Pflanzenstoff, der eben auch das Altern blockiert. Das ist also ein ganz, ganz wertvoller sekundärer Pflanzenstoff und im Wesentlichen der den Wein zu einem so gesunden Getränk macht. Jetzt müssen wir ein bisschen Wasser in den Wein gießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern sozusagen im übertragenen Sinne. Der Weißwein hat weniger Resveratrol als der Rotwein. Ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum ich den Rotwein lieber trinke. Aber heute trinken wir ja Weißwein. Der enthält natürlich auch Resveratrol, aber weniger. Der kalifornische enthält nochmal ein bisschen weniger Resveratrol, also trinken wir den aus Genuss, einfach weil wir Freude dran haben.
Oder ganz viel dann offensichtlich. Haben Sie eine Lieblingssorte? Was haben Sie uns mitgebracht für einen?
Ich habe keine Lieblingssorte, aber ich habe einen Sonoma County mitgebracht. Also wie gesagt, ein Wein, der durchaus auch Charakter hat, der einen etwas breiteren Geschmack hat, den man durchaus auch auf der Zunge zergehen lassen sollte, um wirklich diesen Geschmack wahrzunehmen, den man also nicht einfach so als Sommerwein runtertrinkt. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, Sie sollten, wenn Sie den ersten Schluck Wein nehmen, dann gucken Sie mal, dass es Ihnen gelingt, den Wein auf der Zunge von vorne nach hinten laufen zu lassen. Und wenn Sie es richtig gut machen, dann nochmal von hinten nach vorne, weil wir auf der Zunge unsere Geschmacksknospen haben.
Und genau das machen wir jetzt. Prost.
Zum Wohl. Prost.
Und bis bald.
Und bis bald.
Es war mir eine Freude.
Ja, danke, mir auch. Tschüss, bis nächstes Mal.
Wino mit dem Doc, der Podcast nicht nur zum Anstoßen, sondern auch für ein gesundes und frohes Leben. Da wollen wir uns alle ein Stück näher mitbringen. Also, wenn es euch gefallen hat, diese Folge, wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter, hören Sie auch die anderen Folgen ab. Wir haben inzwischen doch einige produziert zu spannenden Themen. Wie Fit in den Frühling brauchen wir jetzt wahrscheinlich gerade nicht, aber das ganze Jahr über präsent sind so Themen wie der Darm, der wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Er wurde auch erwähnt hier im Podcast. Oder wir haben uns den Rücken schon mal angenommen. Wir gucken aber nicht nur auf die einzelnen Körperteile. Nee, wir gucken auch, was wir mit Ernährung gut oder nicht so gut machen können. Wie zum Beispiel den bösen Zucker. Oder wie kann man gesund und gut schlafen? Warum ist Sport so wichtig? All diese Themen haben wir schon mal aufgegriffen und werden noch viele weitere aufgreifen. Denn es macht Spaß, diesen Podcast zusammen mit dem Doc, mit Dr. Burkhard Jahren zu gestalten. Mein Name ist Katharina Gulaikow. Ich freue mich über das ein oder andere Sternchen in der Bewertung, egal auf welchem Podcast-Kanal, damit wir groß und berühmt werden und die Menschen erreichen mit unseren Inhalten. Genau, ihr könnt uns abonnieren, Sie können uns abonnieren und bald geht es auch schon wieder weiter mit dem nächsten Thema und da würde sich Dracula so richtig drüber freuen. In 2 Wochen hier auf diesem Kanal. Tschüss, sagt Katharina Gulaikow.